ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pinkelpause. Am anderen Ende sitzt Christoph Bies. Hallo Christoph.
Hallo Jochen, grüß dich.
Mein Name ist Jochen Dominikus. Chris ist Urologe, ich bin Journalist und Autor und das ist ein Podcast, der dreht sich rund um das Thema Urologie und Männergesundheit. Ganz, ganz spannende und vor allen Dingen auch, teilweise muss man sagen, sehr unterhaltsame Themen. Heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht. Es geht um die normale Sexualfunktion. Jetzt muss ich mal als Laie erstmal fragen, Christoph, was ist denn bitte schön normal?
Kann man eigentlich schon direkt beantworten, das gibt es nicht bei der Sexualfunktion. Da werden wir auch nachher, wenn wir so ein bisschen durch unsere Themen durchgehen, sehen, dass man eigentlich immer nur beantworten kann, normal gibt es nicht. Also normal ist bei jedem individuell unterschiedlich.
Das heißt, wenn Typen damit prahlen und sagen, ja, ich hatte gestern wieder viermal Sex, das ist für mich normal, dann kann das durchaus sein, dass er das sagt, das ist normal.
Ja, ist die Ausnahme, aber im Einzelfall kann das so sein, ja.
Zu Zeiten von Corona, jetzt mal ganz ehrlich, viele sitzen ja zu Hause. Kann man eigentlich jetzt schon sagen, dass viele Leute, also dass es viel mehr Sex passiert zu Hause, weil die einfach viel mehr Zeit haben und aufeinander hocken?
Das kann ich nicht beantworten. Da gibt es natürlich keine Erhebungen zu, aber ich kann natürlich nur sagen, dass gerade in diesen Zeiten das schon, sagen wir mal, sehr sinnvoll ist, sich sexuell zu betätigen. Also da könnte man jetzt ein paar Studien zu Rate ziehen und viele Organfunktionen werden einfach durch sexuelle Aktivität gefördert. Also man schläft besser beispielsweise oder der Hormonhaushalt wird reguliert beim Mann. Zum Beispiel, wenn der länger als eine Woche keinen Samenerguss hatte, fängt der Testosteronspiegel an zu sinken. Und das könnte man ja dann vermeiden. Das Immunsystem wird gefördert. Ne?
Moment, was bedeutet das? Da muss ich mal einhaken. Was bedeutet das, wenn mein Testosteronspiegel sinkt? Was ist daran schlecht?
Dein Testosteronspiegel sinkt ohnehin, weil du in dem Alter bist, wo der Testosteronspiegel sinkt.
Ja, aber noch mehr.
Ja, der sinkt dann noch mehr, wenn man nicht sexuell aktiv ist. Genau, dann wird also auch weniger Testosteron produziert und Testosteron hat viele Aufgaben im Körper, auf die Blutgefäße, den Muskelaufbau, das allgemeine Wohlbefinden, die Psyche. Also das ist schon ein sehr wichtiges Hormon für den Mann. Dem werden wir auch sicherlich ein oder zwei Folgen widmen müssen.
Okay, das bedeutet nochmal nachgefragt. Das bedeutet, wenn ich einmal die Woche Sex habe, ist das gut für mich?
Ja, wir Deutschen, wir sagen ja immer, wir brauchen bei Corona, ist es jetzt 1,5 Meter Abstand oder 2 Meter Abstand? Bei Ausgangsbeschränkung sind es 2 Leute in der Gruppe oder 5 oder als das mit Corona anfing, war eine Veranstaltung mit 900 Leuten verboten, erlaubt und mit 1100 verboten. Also man kann nicht jetzt einen strikten Wert sagen, man muss mindestens einmal pro Woche ejakulieren. Aber es ist schon nachgewiesen, wenn man über ganz lange Zeit keinen Samenerguss hat, dass der Testosteronspiegel absinken kann.
Ah, okay. Das heißt, wir unterscheiden auch nochmal zwischen Sex haben und Samenerguss haben, weil ich könnte ja theoretisch auch nachts feucht träumen, dann würde das den gleichen Effekt haben.
Also ein feuchter Traum des Nachts ist eigentlich nur ein Ausstoßen von Spermien, damit es nicht zu einem Samenstau kommt. Ja, das ist jetzt auch gar nicht so häufig oder die Regel. Das kann man jetzt nicht direkt mit einem Samenerguss oder einem Orgasmus ähnlichen Samenerguss vergleichen.
Dann kommen wir doch mal zum Thema, also wenn ich jetzt zum Beispiel,
ich muss ganz kurz nochmal hier zu unseren Corona-Vorteilen zurückkommen. Also auf der hormonellen Ebene, da gibt es nämlich noch mehr Hormone außer Testosteron. Mhm. Da gibt es zum Beispiel noch das Oxytocin, das ist dieses Treu- und Kuschelhormon. Und gerade wenn wir jetzt uns so auf der Pelle hängen alle, ja, dann macht es ja tatsächlich Sinn, die Hormonausschüttung solcher Hormone, die dann auch Harmonie in der Familie sozusagen bedingen, zu fördern. Und das wäre auch ein weiteres Argument, dass man da sexuell aktiv ist. Oder Dopamin beispielsweise das Glückshormon, ja, wird auch bei einem Orgasmus ausgeschüttet. Ja, anderes Hormon, das Cortison, was ja eher die Stressanfälligkeit erhöht, wird gehemmt. Ja, also so, dass wir eigentlich viele positive Effekte auf hormoneller Ebene da auch haben.
Und kann das eigentlich auch von Patient zu Patient unterschiedlich sein, wie viel man da ausstößt und wie glücklich man dann oder wie kuschelig man dann ist? Also ist das typabhängig?
Ja, natürlich, das ist ja bei jedem unterschiedlich, ne? Und es gibt ja auch tatsächlich Erkrankungen, die mit bestimmten Hormonmangeln einhergehen. Und das ist nie von Mensch zu Mensch alles gleich, ne? Das ist ja in der Medizin generell immer so. Wir haben immer eine Verteilung, eine Häufigkeitsverteilung, was bei der Mehrheit der Menschen Normalwerte darstellt. Es gibt Ausreißer nach oben und nach unten, klar.
Nun sind ja nicht alle in der glücklichen Lage, einen Partner zu besitzen. Du weißt schon, worauf ich hinauskomme.
Ja, auch ein Thema für heute, genau. Da kommt auch gleich unsere Quizfrage ins Spiel jetzt an dieser Stelle.
Das heißt, wenn ich keinen Partner habe und ich möchte, dass es mir doch gut geht, könnte ich selbst Hand anlegen und dann haben.
Ja, ja, dann fällt natürlich dieser Kuscheleffekt weg, aber so prinzipiell hat auch die Masturbation sehr viele gesundheitsfördernde Vorteile. Also im Prinzip das, was ich gerade genannt habe, gilt auch für die Masturbation. Aber ich möchte ganz kurz jetzt an dieser Stelle schon mal die Quizfrage stellen. Ja. Wir machen ja immer pro Folge eine Quizfrage am Anfang, die wir am Schluss auflösen. Dürfen wir nicht vergessen, bitte. Ist dann deine Aufgabe nachher. Mhm. Die Quizfrage heute lautet, warum gäbe es ohne Masturbation keine Cornflakes?
What? Warum gibt es ohne Masturbation keine Cornflakes?
Genau, das ist die Quizfrage. Aber jetzt machen wir eben mal weiter mit der Masturbation. Das ist zum Beispiel auch noch eine ganz interessante Studie, dass zum Beispiel, wenn man mindestens 21 Samenergüsse pro Monat hat, ja, das ist natürlich schon eine ganz ordentliche, stattliche Menge, da muss man schon viel arbeiten.
Ja, das ist...
Ja. Ich sag's mal so. Aber es war halt bei der Studie so, 21 Samenergüsse pro Monat haben das Risiko, einen Prostatakrebs zu entwickeln, um 19% gesenkt und die Kontrollgruppe hat nur 7-mal pro Monat ejakuliert. Ja, und okay. diese beiden Gruppen wurden beobachtet und da hat diese aktive Gruppe, sag ich mal, tatsächlich 19% weniger Prostatakrebs entwickelt. Die Theorie dahinter ist, dass man bestimmte schädliche Stoffe aus dem Körper mit dem Samenerguss entfernt und damit aus der Prostata sozusagen herauspresst.
Ja. Okay. Das heißt, eigentlich müsste doch die Krankenkasse jetzt so clever sein, das ausnutzen und das einfach offensiv in die Werbung geben. Ja? Macht's euch selbst, dann bleibt ihr gesund oder so ähnlich. Wäre nichts Falsches.
Ja, genau. Wenn, da müsste man im Prinzip noch so ein Bonusheft einführen.
Nee, macht ja, ein Bonusheft.
Sehr gut. Stempelheft.
Das heißt, haben Sie in diesem Monat schon 21 Mal ejakuliert?
Ja. Ah. Ja. Aber ich glaube, diese 21, das ist auch wieder so eine Zahl, so ähnlich wie bei den 900 auf der Corona-Veranstaltung. Also, das muss man alles so ein bisschen relativ sehen, aber man kann bilanzieren, Samenerguss ist nicht schädlich, es ist eher förderlich.
Wie funktioniert so ein Samenerguss eigentlich? Mal gefragt.
Also vielleicht fangen wir erstmal mit dem normalen Erektionsvorgang an, bevor wir zum Samenerguss kommen.
Das eine bedingt das andere, ne? Es geht auch nicht anders, ne?
Nein, Samenerguss geht nicht ohne eine Erektion, genau. Also außer halt diese nächtlichen, da gibt es dann diese nächtlichen Pollutionen, also diese Samenausstöße, die können theoretisch auch mal so ein leichtes, einfach ein Herausfließen des Samens aus dem schlaffen Penis sein.
Okay.
Ja, aber mit sexueller Erregung geht das meistens mit einer mehr oder weniger starken Erektion einher. Mhm. Ja. Wir haben durchaus auch Patienten, die beispielsweise nach Prostatakrebsoperationen noch über Orgasmus Gefühl trotz schlaffem Penis berichten, ja. Aber die haben dann, weil die Prostata fehlt, auch keinen Samenerguss mehr. Also man kann einen Orgasmus ohne Erektion haben, aber der Samenerguss, der ist mit einer Erektion verbunden. Ja. Aber vielleicht erstmal, dass wir überhaupt mal besprechen, wie so eine normale Erektion abläuft. Also wenn der Penis schlaff ist, dann ist nur ganz wenig Blut im Schwellkörper. Und die Blutgefäße sind dann im Penis angespannt. Ja, also die Blutgefäße sind angespannt, wenn der Penis schlaff ist. Und sie verhindern dann, dass zu viel Blut in die Schwellkörper einströmt. Der Penis wird also erst dann hart, wenn die Blutgefäße sich entspannen. Ja, und dieses Entspannen der Blutgefäße wird von unserem vegetativen Nervensystem gesteuert. Und das vegetative Nervensystem kennt man besser unter den Begriffen Sympathikus und Parasympathikus. Und die sollte man auch nochmal so ein bisschen in ihrer Funktion beschreiben. Der Sympathikus ist das Stressnervensystem. Das hat also bei der Erektion nichts verloren. Ja, das nennt man auch Fight-and-Flight-Nervensystem. Und der Parasympathikus ist halt das Nervensystem, das die Erektion bedingt. Ja, das heißt also, das ist ja, vegetative Nervensystem haben wir nur bedingt Einfluss drauf, aber bei einer einsetzenden Erektion wird ein komplexer biochemischer Mechanismus in Gang gesetzt. Also über Sinnes- und Nervenreize werden Botenstoffe ausgeschüttet, die wiederum, also über dieses parasympathische Nervensystem, und die wiederum regulieren die Blutzirkulation und die Muskelspannung im Penis. Ja, und dadurch kommt es dann zu einer Erektion. Die Botenstoffe, die da zum Tragen kommen, die sollte ich vielleicht auch kurz benennen, weil wir das später in späteren Folgen beim Thema Viagra dann auch nochmal ausführlich besprechen müssen. Mhm. Also der wichtigste Treibstoff für die Erektion ist das sogenannte Zyklo-GMP, also zyklisches Guanosin-Monophosphat, und das wird aus einer Aminosäure Arginin gebildet. Und dieses Zyklo-GMP sorgt für diese Gefäßerweiterung. Also, dass die Venen sich erweitern, beziehungsweise dass die Gefäße sich erweitern und der Blutabfluss über die Venen abgedrückt wird. Na, und dadurch richtet sich der Penis auf und es sammelt sich Blut im Penis. Mhm. Hast du verstanden?
Ja, grob habe ich das verstanden. Ja, ist, wenn ich älter werde, ne? Kann man sagen, je älter ich werde, desto schlaffer wird er? Oder gibt es eigentlich, man kann in jedem Alter, der kann immer noch ordentlich.
Ja, auch da kann man wieder nur antworten, beides. Ne? Mhm. Weil alle Gewebe am Körper altern. Ne? Der Schwellkörper ist eine derbe Bindegewebshülle, fast lederartig. Aber natürlich kann die auch mit zunehmendem Alter so ein bisschen ausleiern oder an, sagen wir mal, Elastizität und Spannkraft verlieren. Also das, der Schwellkörper altert durchaus auch mit. Ja.
Kann man eigentlich sagen, dass grundsätzlich Sex haben für den Mann eigentlich gut ist für die Gesundheit und vor allen Dingen dann auch gut ist für die weiteren Jahre, dass man dann auch immer weiter kann? Also kann man sich sozusagen selbst gesund halten?
Du meinst jetzt insgesamt gesund?
Ja.
Oder speziell auf die Sexualfunktion?
Speziell auf die Sexualfunktion.
Ja, also da gibt es auch dieses Prinzip use it or lose it.
Ja. Also, ja.
Was halt im Körper nicht gebraucht wird, wird mit und mit stillgelegt und kann dann auch, wie Schwellkörper, können theoretisch auch verkümmern. Also wir nennen das Atrophieren. Also ne, dann wird die Durchblutung mit und mit schlechter. Ja, das hat schon auch einen Trainingseffekt, wenn man da am Ball bleibt.
Sehr gut.
Ja. Aber insgesamt ist überhaupt die sexuelle Aktivität, das war ja, haben wir eben schon ausführlich besprochen bei unserem Quarantäne-Sex und bei der Masturbation. Da gibt es noch weitere Effekte. Zum Beispiel ist auch nachgewiesen, dass das Risiko von einer Zuckerkrankheit gesenkt wird oder weniger Depressionen auftreten, weil Endorphine ausgeschüttet werden. Also auf viele, viele Körperfunktionen kann Sex positive Auswirkungen haben.
Kann denn Sex auch gefährlich sein eigentlich? Jetzt mal ganz blöd gesagt.
Da hat man ja immer Angst vor. Ne? Das ist also der Exitus beim Coitus. Ne? Das, da hat man ja spätestens seit Viagra auf den Markt kam und in der Anfangszeit wurde über diese Herzinfarkte berichtet, was aber was aber auch nochmal richtig zu stellen ist. Also da gibt es jetzt keinen direkten Zusammenhang. Das würden wir dann beim Thema Viagra nochmal vertiefen. Sex ist eine körperliche Belastung, aber keine sehr starke. Also wenn man es jetzt mal auf den Puls bezieht, da kommt es zu einem Anstieg des Pulses auf 120 Schläge pro Minute etwa, weil auch der Sauerstoffbedarf des Körpers steigt. Aber das ist natürlich dann etwas stärker gefordert, das Herz. Insbesondere, wenn man zum Beispiel vorher reichlich gegessen hat oder Alkohol zu sich genommen hat, dann ist das statistische, also das relative Risiko, etwas erhöht. Wenn man das aber wiederum mit anderen körperlichen Aktivitäten vergleicht, dann sind wir vielleicht auf dem Niveau von flottem Gehen oder gemächlichem Radfahren. Ja, aber viel belastender wären zum Beispiel Gartenarbeit oder Treppensteigen, Holzhacken, Schneeschippen, Joggen. Das ist alles viel belastender fürs Herz als sexuelle Aktivität. Ja.
Aber ich bewege mich ja nun mal, das ist also zumindest schon mal körperlich auf alle Fälle eine gute Sache.
Genau, da würde ich jetzt eher auch die Vorteile als die Risiken. Ne? Also wenn jemand jetzt ganz schlecht vom Herzen her belastbar ist, dann mag das ein gewisses Risiko in sich bergen. Aber prinzipiell ist die körperliche Aktivität positiv. Auch da gibt es Studien zu. Also zum Beispiel gibt es eine Studie, die hat 1000 Männer untersucht zwischen 45 und 59. Und die kam zu dem Ergebnis, dass die Männer, die mindestens 2 Geschlechtsakte pro Woche haben, weniger Herzinfarkte haben als die Männer, die weniger als einmal Sex pro Monat haben. Also es hat auch eine herzschützende Funktion. Also praktisch wie eine Herzsportgruppe im Bett.
Du hattest es gerade gesagt, es geht ja oft auch um die Dauer und es ranken sich auch ganz viel Mythen. Ich meine, wir bei den Männern vor der Schule kennen das ja, da haben wir uns dann früher gemessen an, ja, oder im Studium, wer der Beste ist und wer am häufigsten Sex hat und wer am längsten kann. Ich meine, das war doch in der Nachbetrachtung auch viel Erzählquatsch dabei. Gibt es immer noch so Mythen, die sich ständig halten auch? Also
Du meinst jetzt in Bezug auf
Häufigkeit, Penisgröße, alles. Ne? Klar, früher haben wir auch
Ja, also Penisgröße ist auch nochmal ein ganz weites Thema. Da kann ich jetzt vielleicht nur schon mal unsere deutschen Werte hier offiziell durchgeben. Also es gibt so Befragungen, Messungen, Untersuchungen. Da kann man sagen, der schlaffe deutsche Penis hat im Mittel eine Länge von etwa 9 Zentimetern, gemessen von der Peniswurzel bis zur Spitze. Im irrigierten Zustand
19 oder 9?
Jochen, du musst mir schon zuhören. 9 Zentimeter. Ja, ja. Da war der Wunschvater des Gedanken. Ja.
9, das hört sich und, jetzt. Warte, ich muss mal. 9?
Im schlaffen Zustand.
Achso, ja. Okay, ja.
Ich habe hier ein Lineal, aber wir haben ja leider kein YouTube-Video. Also
jeder mal ein Lineal rausholen. 9?
Ja, 9 wäre dann so.
Okay, ja.
Siehst du, was ich zeige?
Ja, ich sehe es, ja.
Und im irrigierten Zustand 13. Ja, aber wir wollen jetzt nicht der nächsten Folge zu viel vorgreifen, weil da gibt es noch ganz viele interessante Nuancen, die man da besprechen könnte. Aber das wäre jetzt so mal die
Halten wir fest, 9 Zentimeter.
Halten wir die 9 mal fest, genau. Und ja, dann gibt es natürlich diese Mythen, an welchem Körperteil kann man die Penisgröße erkennen und so weiter. Ja, auch bei der Dauer des Geschlechtsverkehrs, da haben wir auch nochmal ein schönes Kapitel dazu. Das ist der vorzeitige Samenerguss. Denn da ist auch die Realität eine ganz andere als das, was auf dem Schulhof früher erzählt wurde oder was man sonst gemeinhin so hört.
Ich glaube, da werden jetzt viele werden gerade, fällt ihnen gerade so ein richtiger Stein vom Herzen. Kennst du das auch, wenn du deine Messwerte oder deine statistischen Werte dann deinem Patienten auch sagst, hören Sie mal, das ist gar nicht, sie sind völlig im normalen Mittel.
Im normalen Bereich.
Wo Leute sich jahrelang einen Kopf machen.
Ja, und trotzdem ist es immer noch so, dass man nie unter dem Mittelwert liegen will. Weißt du?
Ja.
Weil Mittelwert heißt ja definitionsgemäß, dass die eine Hälfte der Bevölkerung darunter liegt. Ne? Mhm. Ist ja so.
Ja.
Naturgemäß. Ja, aber das will man nicht. Man will als Mann nicht unter dem Mittelwert liegen.
So. Stimmt, ne?
Und das ist dann auch schon mal ein Grund zu einer großen Unzufriedenheit.
Dann darfst du aber das dann, den Leuten doch auch gar nicht sagen. Dann bist du ja eigentlich auch ein Psychiater noch dabei. Du kannst ja nicht sagen, ja, sie sind jetzt 6 Zentimeter unter dem Mittelwert oder 5. Aber ja gut, damit
6 Zentimeter unter Mittelwert, dann wären wir bei 3. Ja, dann kommen wir schon in den Bereich Mikropenis hinein. Ja.
Aber musst du da vorsichtig
ja, klar, vorgehen? Ich sag da gar nichts zu, weil das ist halt tatsächlich, es gibt da eine weite Spannbreite und ja, für die Funktion muss man ganz klar sagen, ist es letztlich egal.
Ja.
Ja. Das hat die Natur halt so angelegt, dass es diese Spannbreite gibt. Ja. Aber tatsächlich, wir haben hier echt noch viel zu beackern beim nächsten Mal. Ich glaube, wir sollten dem nicht zu sehr vorgreifen.
Ja, aber ich will alles sofort schon wissen, weil...
Ja, für Peter.
Für Peter, frag doch ständig, genau.
Der Peter ruft dich jeden Tag an und will alles wissen.
Ja. Was...
Ja. Noch eben ob Sex gefährlich ist, da wollte ich gerne noch was, noch eine ganz spannende Studie zu erläutern. Es gibt einen Stressfaktor, der ist nachgewiesen. Also dann ist Sex gefährlicher, nämlich Fremdgehen.
Gefährlicher? Okay.
Ja, dann hat man mehr Herzereignisse, beziehungsweise es sterben mehr Männer beim Sex, beim Fremdgehen. Jetzt ist die Theorie dahinter, dass dann eben dieses Stressnervensystem, der Sympathikus, aktiver ist und dann mehr Herzinfarkte auftreten. Ich behaupte einfach mal, dass die Verstorbenen, die dann in der Rechtsmedizin landen, häufiger aus Bordellen dahin gebracht werden als von zu Hause. Denn der rechtschaffene häusliche Herztote, der landet gar nicht erst in der Rechtsmedizin.
Also eine Verfälschung
genau, da ist eine Verfälschung drin in dieser Statistik.
Ja. Mann. Sex im Alter ist auch, steht hier auch auf unserer Liste. Man macht sich ja Sorgen, ne? Man macht sich ja grundsätzlich Sorgen, wie lange kann man noch, weil es ja so schön ist. Gibt es denn auch da einen Durchschnittswert oder kann man überhaupt sagen, wie lang man grundsätzlich noch funktionsfähig ist oder?
Ja, also da gibt's auch, erstmal kann man vielleicht so sagen zur Aktivität, dass so unter 30 bei Paaren im Schnitt 2 Geschlechtsverkehre pro Woche. So, ne, das sind alles Erhebungen, die solche Zahlen dann rausgeben. Dann im Alter bis 40 sind es dann noch so 1,5 und das nimmt dann immer so ein bisschen ab. Also die Frequenz nimmt mit dem Alter tendenziell ab. Das heißt aber nicht, dass im höheren Alter Menschen nicht mehr sexuell aktiv sind. Also zum Beispiel eine australische Studie zeigte, dass auch jenseits des 75. Lebensjahres, zumindest in Australien, noch die Hälfte aller Männer sexuell aktiv war. Ja. Und auch bei Frauen, dann dieser Glaube, dann mit den Wechseljahren sei sozusagen alles vorbei, die Libido würde einschlafen, das ist nicht der Fall. Also es gibt tatsächlich auch da Erhebungen, dass Frauen auch nach den Wechseljahren, zumindest in ein Drittel der Fälle, häufiger noch sexuelle Gedanken oder sexuell aktiv sind, als das bei einer jüngeren Gruppe, die da beobachtet wurde, der Fall ist. Ja.
Würdest du denn hast du einen Tipp, den du jedem an die Hand geben kannst, okay, wenn du im Alter noch sexuell aktiv sein möchtest oder willst, dann ist das und das oder tu das und das oder leb gesund oder gibt es da so eine Faustformel? Ja,
genau, Faustformel hast du schon genannt, leb gesund. Ne, das ist immer ein Gesamtpaket. Mhm. Ne, und man kann eigentlich schon sagen, die Leute, die jetzt nicht die berühmten Volkskrankheiten mit durchs Leben schleppen, also Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bluthochdruck, der mit Medikamenten behandelt werden muss, wer sportlich aktiv bleibt, sich einigermaßen gesund ernährt, das sind dann meistens die Leute, die dann auch im hohen Alter noch sexuell aktiv sein wollen und sein können.
Okay. Ja. Dann haben wir. Ja,
da muss ich aber noch eine ganz nette Anekdote erzählen zum Thema Sex im Alter. Als ich junger Assistenzarzt war im Krankenhaus, war vielleicht so 26 oder sowas, da hatte ich Notdienst und dann kam ein älterer Herr, das ging irgendwie um Katheter verstopft, muss den Katheter wechseln und irgendwie sowas. Und dann fragt er mich doch beim Rausgehen sozusagen: Herr Doktor, ich bin jetzt 86, aber ich habe noch so einen leichten Hang zur Selbstbefriedigung. Und da war ich dann doch irgendwie perplex, weil das war für mich tatsächlich auch, bevor ich mich so wirklich mit Urologie beschäftigt habe, war das für mich wie so ein, der ist 86 und der fragt mich jetzt gerade nach Selbstbefriedigung, ob das normal sei. Aus heutiger Sicht kann ich einfach nur sagen, ja, ist nicht ungewöhnlich, ne? Und
da war
ich
froh.
Tatsächlich so, ich war, ja, ich konnte nichts sagen in dem Moment, ich war überfordert, also ich kannte die Daten nicht, die er da haben wollte.
Sehr gut, ja. Das lässt hoffen, für die Zukunft auf alle Fälle, wenn ich so 40 Jahre nach vorne blicke.
Ja.
Gut, sag mal, wir haben ja in jeder Folge immer einen wunderbaren Urologenwitz. Hast du einen?
Ja, also ich habe einen unter der Bedingung, dass beim nächsten oder übernächsten Mal du einen hast. Das ist natürlich immer so ein bisschen, so einen Urologenwitz rauszusuchen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Erstens kann ich nicht gut Witze erzählen. Das kommt erstmal, ja, das fällt mir schwer.
Ach, fand ich den ersten gut.
Ja, der war ja auch einfach. Der war ja auch einfach. Ne? Und zweitens muss man immer bei Urologenwitzen aufpassen. Das ist so ein bisschen wie mit Bildchen auf WhatsApp rumschicken.
Ja.
Das ist eine Zeit lang lustig und dann muss man so ein bisschen aufpassen. Aber
Nur noch heute.
Wenn man selbst noch dahinter steht, ist ja okay. Also sitzen zwei Männer in der Sauna und der eine hat einen unglaublich großen Penis. Dann fragt der andere neidisch, boah, das muss ja ein herrliches Gefühl sein, wenn der in Aktion ist. Dann sagt er, hey, weiß ich nicht. Hey, wieso wissen Sie das denn nicht? Ja, bei der Erektion braucht er so viel Blut, dass ich dann ohnmächtig werde.
Oh Mann. Aber das ist auch ein Mythos, oder? Sowas gibt es doch nicht.
Nee, das gibt es nicht, aber es ist vielleicht interessant zu wissen, dass tatsächlich bei der Erektion 40 Mal mehr Blut durch den Penis strömt als im schlaffen Zustand. Ja, also der braucht schon ordentlich Blut, aber das sind dann von der Menge her sind das vielleicht 200 Milliliter geschätzt, ohne dass ich das jetzt wüsste. Das wird also nicht zu einer Ohnmacht führen, da muss dann schon so ein bisschen mehr. Dann,
aber es gibt ja tatsächlich einige, die behaupten oder deren Frauen behaupten, ja, wenn du heiß bist und wenn der steht, dann denkst du auch ganz anders. Das ist bestimmt doch auch Quatsch, ne?
Ja, das hat aber zumindest nichts mit der Blutversorgung zu tun. Ne? Das ist jetzt nicht so wie bei nach dem Essen bin ich müde. Das Blut muss alle in die Därme.
Ja.
Ja, das hat dann sicherlich andere Gründe. Ja. Aber müde wird der Mann tatsächlich auch nach dem Geschlechtsverkehr. Ne? Also das ist, Männer schlafen oft kurz nach dem Orgasmus ein. Das nennen wir auch postkoitale Narkolepsie.
Das hört sich ja an wie eine Narkose.
Genau, Eigennarkose durch Orgasmus. Ja. Und da gibt es ein Hormon, Oxytocin, das habe ich eben schon erwähnt, und das aktiviert sehr stark und schlagartig das Schlafzentrum im Hypothalamus. Also in einer Gehirnregion wird dann das Schlafzentrum sozusagen angeknipst. Also müssen wir unseren Frauen sagen, das hat also nichts mit Desinteresse oder mit totaler körperlicher Erschöpfung zu tun, sondern das ist einfach das Hormon, das dann sozusagen das Licht ausknipst. Ja.
Jetzt mal ganz blöd gefragt, Pornodarsteller, ne? Ich meine, da geht es doch ohne Medikamente oder ohne Substanzen, die nehmen, das geht doch nicht, oder?
Ich weiß das nicht, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das, dass die ordentlich nachhelfen. Ich glaube, dass die auf allen Kanälen nachhelfen. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung.
Okay, aber es heißt, wo wir gerade bei dieser Narkolepsie sind, das heißt, wenn jetzt demnächst einer vor mir steht und sagt, ja, ich habe dann viermal, fünfmal hintereinander und das war richtig 6-7 Stunden, da könnte dann möglicherweise sein, dass er lügt, weil er eigentlich dann viel zu müde dafür sein müsste, wenn er ein normaler Mensch ist, oder?
Naja, ja, also man kann sicherlich auch mehrere Orgasmen hintereinander haben, aber es gibt auch die sogenannte Refraktärzeit. Also das ist praktisch eine Zeit, in der der Körper für eine neue Stimulation blockiert. Ja, und die kann unterschiedlich lang sein, aber es gibt diese Refraktärzeit. Und dann ist natürlich theoretisch nochmal eine Stimulation auch möglich. Ja.
Okay.
Ja. Dann haben wir das schon wieder, oder?
Ja, dann haben wir es schon wieder. Wir haben in jeder Folge ja eigentlich auch noch ein Fun Fact. Wenn du noch einen Fun Fact hättest, wäre das natürlich super.
Ich würde vielleicht einfach an dieser Stelle noch unser Quiz auflösen. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne?
Genau.
Du kannst dich erinnern an die Frage?
Ja, ja. Ich kann mich erinnern.
Warum gäbe es ohne Masturbation keine Cornflakes?
Genau.
Das kann ich dir erklären.
Ja.
Ja. Und zwar gab es den Erfinder dieser Cornflakes, gerösteten Maisflocken, das war John Kellogg, den kennt man ja, ne?
Ja.
Kellogg's Crispies, also nach mir benannt, ne? Crispies. Mhm. Und der war ein fanatischer Sexgegner und der war der festen Überzeugung, dass Masturbation schädlich ist für Körper und Geist. Ja, und dachte, wenn man jetzt eine ganz fade Kost einführt, dann kann man die Menschen so wieder zur Vernunft bringen. Und der Schuss ist tatsächlich nach hinten losgegangen, weil die Leute, die mochten seine Flakes und die haben sich dann bestens verkauft. Und er ist so der Onani nicht Herr geworden, tatsächlich.
Oh meine Güte, Menschen gibt's großartig.
Ja.
Christoph, vielen Dank für das, für diese nette Folge.
Ja, fand ich auch. Was machst du heute Abend noch? Okay.
Also, ich kann nachmessen.
Ich glaube, du hast einige Aufgaben jetzt zu erfüllen.
Ich habe einige Aufgaben. Genau, ich wünsche dir einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch. Bis Tschüss. Bald. Mach's gut. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.